Guten Morgen, man versteht mich, ja? Ja, ist gut. Schlagt mit mir den Hebräerbrief auf, im Kapitel 4, die Verse 14 und 16. Ich möchte den Text einmal mit euch lesen. Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Ich lese den Text einmal vor, da ist er auch, das ist auch sehr gut. Dort steht: Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren Student, schon seit 3 oder 4, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ich bin dann in dem unangenehmen Punkt angekommen, dass ich schon relativ lange studiere, aber auch noch lange studieren muss. Also so ein bisschen über die Halbzeit hinaus. Und eigentlich bin ich ganz gerne Student. Ich finde das ganz angenehm, dass man einfach lernt und eigentlich auch relativ viel Zeit hat. Aber weil ein Studium nicht das Ziel selbst ist, sondern immer zu einem Ziel hinführt, kommt ein Student irgendwann an den Punkt, wo er sagt, warum mache ich das alles eigentlich? Ich bin schon so lange dabei und irgendwie macht es keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, wofür ich das mache. Es dauert noch so lange, bis ich am Ziel bin. Die Begeisterung vom Anfang lässt nach und so stellt man sich langsam die Frage, warum habe ich überhaupt angefangen zu studieren? Was mache ich hier überhaupt? Man verliert einfach den Fokus auf das Ziel, es macht keine Freude mehr und im schlimmsten Fall bricht man sein Studium ab. So weit ist es bei mir zum Glück noch nicht gekommen, aber man weiß ja nicht. Der Hebräerbrief wurde an eine Gruppe von Christen geschrieben, die ein ähnliches Problem hatten. Das waren zwar keine Studenten, aber sie hatten trotzdem ein Problem, das in dieser Art gewesen ist. Wie der Name des Briefes schon sagt, der Brief ist an Hebräer, an Juden geschrieben. Eine Gruppe von Juden, wir wissen nicht genau, wo sie gelebt haben. Und sie lebten schon eine ganze Zeit lang als Christen, waren schon ziemlich lange Christen gewesen. Und wie viele Christen im ersten Jahrhundert hatten sie viele Nachteile für ihren Glauben in Kauf genommen. Sie wurden aus der Gemeinschaft der Juden ausgeschlossen. Das war im Grunde für einen Juden der soziale Tod. Er hatte keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, hatte keinen Kontakt mehr zu den Leuten, die ihm die soziale Sicherheit geben. Sie wurden verfolgt. Das heißt, dass man sie zum Teil auf offener Straße angefeindet hat, geschlagen hat, runtergemacht hat. Also eine sehr, sehr unangenehme Situation, in der Christen gewesen sind. Ihnen wurde ihr ganzer Besitz weggenommen. Und trotzdem haben sie sogar noch den Mitchristen geholfen, die für ihren Glauben sogar ins Gefängnis gekommen sind. Also sie haben große Nachteile auf sich genommen, denn sie waren überzeugt davon, dass Jesus das alles wert ist. Dass es wert ist, für Jesus das alles auf sich zu nehmen. Der Glaube an ihn gab ihnen so viel Hoffnung, dass kein Nachteil in dieser Welt diese Hoffnung zerstören konnte. Und als ich mir so den Hebräerbrief durchgelesen habe und gelesen habe, was die alles so erlebt haben, hat mich das ein bisschen an die Arbeit von Open Doors erinnert. Und was ich mich jedes Mal frage, wenn ich die Berichte von Open Doors über Südostasien lese oder über den Nahen Osten ist, wie hält ein Christ sowas aus? Wie hält er durch in so furchtbaren Situationen? Was für ein Level an Christsein muss man erreicht haben, um das zu ertragen? Die Christen, an die dieser Brief gerichtet ist, die haben sowas alles erlebt, was wir jetzt einfach bei Open Doors ja aus der ganzen Welt lesen. Und sie haben das erstaunlicherweise zum Teil einfach mit Freude hingenommen und gesagt, großartig, wir leiden für Jesus, so viel ist er uns wert, wir können das jetzt beweisen. Man sollte meinen, Christen, die sowas erlebt haben, die haut irgendwie gar nichts mehr um. Die sind richtig dabei, die müssen einen Fokus haben auf die Ewigkeit, die müssen Gott auf eine Weise erlebt haben, von der wir alle gar keine Ahnung haben. So intensiv muss das gewesen sein, was Gott in ihrem Leben getan hat. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denn der Hebräerbrief wurde geschrieben, weil gerade diese Christen so gar nicht mehr fokussiert waren auf das, was vorher so ihr Leben bestimmt hat. Wie Studenten, die mitten im Studium ihren Fokus verlieren, die das Ziel aus den Augen verlieren und deswegen einfach stehen bleiben, sind diese Christen in ihrem Leben mit Gott einfach stehen geblieben. Sie haben ihren Fokus verloren. Es ist nichts mehr passiert. Die Gemeinde hatte einige tiefgreifende Probleme. Zum Beispiel war die Gemeinde in ihrem geistlichen Wachstum stehen geblieben. Also sie haben nichts Neues mehr über Gott lernen wollen, nichts Neues mehr über Gott verstanden. Sie sind nicht näher zu ihm hingekommen. Sie haben sich einfach nicht mehr dafür interessiert. Viele von ihnen sind einfach nicht mehr zu den Treffen der Christen gegangen. Das ist damals noch tiefgreifender gewesen als heute. Wir müssen bedenken, dass die Christen ja in einer Gesellschaft gelebt haben, die ihnen ziemlich feindselig gegenüber eingestellt war. Und die Gemeinschaft mit anderen Christen war das Einzige, was einen noch irgendwie ermutigt hat, durchzuhalten. Also sich mit anderen Christen zu treffen, hieß zu zeigen, ich will weitermachen. Wenn ich davon wegbleibe, wenn ich mich nicht mehr mit Christen treffe, deute ich damit an, langsam ist es mir egal, langsam ist es mir egal, ob ich aufgebe. Ich will gar nicht ermutigt werden, weil ich nicht dranbleiben will. Und das vielleicht größte Problem, sie haben einen sehr entspannten Umgang mit Sünde gefunden. Es ist natürlich so, dass jeder Christ immer noch sündigt, aber diese Gemeinde hat darin einfach kein großes Problem mehr gesehen. Zumindest kein Problem, gegen das man sich mit voller Entschlossenheit stellen muss. Der Autor des Hebräerbriefs bekommt das jetzt mit und reagiert genau auf diese Probleme. Eine ganz kurze Anmerkung, wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Heute ist uns das auch egal, wir werden uns nicht mit dieser Frage beschäftigen. Ich werde ihn heute einfach den Autor nennen, klingt immer ein bisschen holprig, aber das ist so die beste Lösung, die mir dafür eingefallen ist. Der Autor bekommt also mit, wie diese Christen den Fokus verlieren, und er schreibt einen Brief, der auf der einen Seite ermahnen soll und zeigen soll, hey, ihr seid auf einem Weg, der langfristig von Jesus wegführt. Auf der anderen Seite ist dieser Brief unglaublich ermutigend, weil er einen Weg aufzeigt, wie man aus dieser Lage herauskommt. Und damit beschäftigt sich der Hebräerbrief mit der Frage, die für jeden Christen irgendwo bedeutsam ist, wie bleibe ich auf die lange Sicht meines Lebens, meines gesamten Lebens fokussiert auf Jesus. Wie können wir verhindern, dass wir auf halber Strecke die Perspektive auf Jesus verlieren? Und was mache ich, wenn das schon passiert ist? Und wenn wir jetzt in unseren Text schauen, dann sehen wir direkt, dass der Autor genau dieses Problem vor Augen hat. Die erste Aussage ist, ihr könnt damit zur nächsten Folie schalten. Die erste Aussage ist, wir wollen entschlossen an unserem Bekenntnis festhalten. Elberfelder übersetzt das mehr wie einen Aufruf oder eine Aufforderung, lasst uns festhalten am Bekenntnis. Das ist das große Thema des Briefes, halte fest. Lass dich nicht von der Hoffnung abbringen, die du durch Jesus hast, egal was passiert. Und die entscheidende Frage ist, was wird der Autor den Hebräern schreiben, damit sie tatsächlich festhalten? Was ist die Antwort auf die Frage, wie halte ich mein ganzes Leben lang durch? Meine Absicht ist, das heute mit euch aus diesen drei Versen, die Antwort, die ihr in diesen drei Versen gibt, herauszuarbeiten. Wie bleiben wir trotz allem langfristig auf Jesus fokussiert? Und die kurze Antwort ist der erste Teil von Vers 14. Wir wollen an dem Bekenntnis von Jesus festhalten. Warum? Weil wir in Jesus einen großen Hohepriester haben. Und als Hohepriester hat er die Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten. Jetzt weiß ich nicht, wie ermutigend das für euch ist, dieser Satz. Ich finde das irgendwie eher verwirrend, sagt mir irgendwie nicht so viel. Nicht besonders ermutigen, weil wir irgendwie nicht so ganz richtig wissen, was wir damit anfangen sollen. Was soll das überhaupt bedeuten? Jesus ist als Hohepriester durch die Himmel geschritten. Für einen Europäer im 21. Jahrhundert ist es eher irgendwie merkwürdig. Für einen Juden im 1. Jahrhundert ist das sonnenklar. Der liest es und weiß genau, was gemeint ist. Das Problem ist nur, das ist die Hauptsage des Hebräerbriefs über Jesus. Jesus ist ein Hohepriester nach einer neuen Ordnung. Deswegen kommen wir nicht darum herum, uns zumindest ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet. Ganz einfach erklärt. Ein Hohepriester ist ein Mensch, den Gott sich aussucht, um die Menschen vor sich zu vertreten. Also wir sind getrennt von Gott und Gott richtet es so ein, dass er eine Person in die Mitte stellt, die zwischen uns vermittelt und wie in dem Opfer dargebracht werden für meine Sünden. Ist für uns überhaupt nicht mehr eingängig, dass man irgendwie Opfer darbringt. Für die Juden damals, wie gesagt, sonnenklar. Und im Alten Testament passiert es, wie gesagt, dadurch, dass der Priester an der Stelle des Volkes Tiere als Opfer darbringt, die die Verbindung zwischen mir und Gott wiederherstellen. Und das hat die Sünde der Menschen dafür eine Zeit lang gesühnt und sie konnten weiter mit Gott Gemeinschaft haben. Und die Behauptung vom Hebräerbrief ist, dass alles, was wir im Alten Testament über die Opfer und über die Hohepriester lesen, war nur eine Andeutung von dem, was Jesus machen sollte. Jesus ist der, der eigentlich die Verbindung zwischen Gott und Mensch wiederherstellt. Er bringt sich selber als Opfer dar und damit ist die Verbindung zu Gott dauerhaft wiederhergestellt. Für einen Juden ist das damals unglaublich gewesen. Auf einmal muss er nicht jedes Jahr nach Jerusalem pilgern, auf einmal muss er nicht jedes Jahr für das Opfer bezahlen oder einfach sehen, dass der Hohepriester das macht. Auf einmal ist das ein für alle Mal gültig. Er muss gar nichts mehr machen. Jesus hat das ein für alle Mal gemacht. Durch das, was Jesus am Kreuz macht, hat er jetzt Zugang zu Gott. Denn wenn Jesus als mein Hohepriester tatsächlich bis in den Himmel gegangen ist, dann heißt das, dass auch ich Zugang bis in den Himmel zu Gott habe. Also Jesus ist dort, um mich zu vertreten. Was das kurz gefasst heißt, weil Jesus ein Mensch geworden ist wie wir, sind wir wieder in der richtigen Beziehung zu Gott. Und wir müssen nichts dafür tun, als außer einfach darauf zu vertrauen. Das ist das Bekenntnis, von dem der Autor schreibt. Ich glaube daran, dass alles, was ich brauche, mit Gott in der richtigen Beziehung zu sein, das Vertrauen auf Jesus ist. Das Problem der Hebräer war, dass diese Wahrheit einmal ihr Leben bestimmt hat, aber auf lange Sicht haben die Umstände ihres Lebens, Probleme, Sorgen oder einfach nur Ablenkung dafür gesorgt, dass sie den Fokus darauf verloren haben. Diese Christen, die so hingegeben waren, denen so klar vor Augen stand, was Jesus wert ist, sind irgendwie auf der Strecke geblieben. Und die Frage ist noch, woran lag das? Wenn die Gott so intensiv erlebt haben, wie kann es sein, dass das passiert ist? Und ich glaube, wir müssen einfach nur in unser eigenes Leben schauen, um die Antwort zu finden. Die Umstände unseres Lebens sind einfach sehr viel offensichtlicher als die Gegenwart von Jesus in unserem Leben. Also für uns ist sehr viel offensichtlicher, wenn ich krank bin, wenn ich irgendwelche Probleme habe, als dass Jesus für mich da ist. Denken wir einfach mal daran, was wir oder Menschen um uns herum erleben, was unser Alltag ist. Wenn ich schon seit langer Zeit krank bin und ich bete, dass Gott mich heilt, aber nichts passiert, dann scheint die Gegenwart von Jesus doch irgendwie ein schwacher Trost zu sein, oder? Ich meine, krank zu sein heißt dauerhaft ganz konkret Schmerzen zu haben, vielleicht nachts nicht schlafen zu können. Man kann nichts machen, was irgendwie produktiv ist oder irgendwie auch nur schön ist. Und die Gegenwart von Jesus ist doch irgendwie nur sowas wie ein Gedanke, oder? Wie hilft das dabei? Wenn mir ein mir nahestehendes Familienmitglied verstirbt oder ein sehr guter Freund verstirbt, bei dem Schmerz darüber, der Trauer darüber, was hilft mir da der Gedanke, dass Jesus irgendwie da ist? Der ist doch im Himmel. Was hilft mir das? Ein Problem gerade von meiner Generation, also alle so unter 30, sind Depressionen, Einsamkeit, Angststörung. Das nimmt momentan komplett Überhand. Was ist denn damit? Wie hilft da die Gegenwart Gottes? Wir alle leben mit Enttäuschungen, mit Gebeten, die nicht erhört werden, mit Krisen in der Familie, vielleicht Anfeindungen aus der eigenen Familie. Und das kann auf Dauer doch echt entmutigend sein, oder? Da kann ich vielleicht einmal begeistert gewesen sein, aber mit der Zeit laugt mich das einfach aus. Und das Problem ist, das führt uns nicht direkt zu dem Punkt, an dem wir sagen, weißt du was, ich bin jetzt Atheist, ich glaube nicht mehr, dass Gott existiert. Das Problem ist, dass diese Schwierigkeiten uns langsam die Zuversicht nehmen, dass Jesus da ist. Dass in diesen schwierigen Umständen, dass Jesus in diesen schwierigen Umständen einen Unterschied macht. Und wir sind noch Christen, wir glauben, dass wir vielleicht irgendwann mal im Himmel sein werden, auch wenn uns das auch nicht mehr wirklich was sagt. Aber so langsam höre ich auf, wirklich auf Jesus zu hoffen. Und ohne, dass ich mich dafür entschieden habe, ohne, dass es mir auffällt, glaube ich nicht mehr wirklich, dass Jesus da ist. Lebe ich in so etwas wie stiller Hoffnungslosigkeit? Und warum sollte ich dann auch mit Begeisterung für oder mit Jesus leben? Vielleicht ist mein Leben als Christ auch einfach nur langweilig. Es passiert einfach gar nichts. Nichts passiert, ich erlebe nichts mit Gott. Ist das das Leben, das Gott mir versprochen hat? Wo ist Gott in der Durchschnittlichkeit meines Daseins? Wo ist Gott da? Es kann aber auch einfach sein, dass ich von dem, was Jesus den Reichtum und die Freuden des Lebens nennt, langsam eingenommen werde. Anders formuliert, ich fange wieder an, einen entspannten Umgang mit Sünde zu haben. Vielleicht war ich einmal, als ich mich bekehrt habe, sehr, sehr straight, was das angeht. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, meine Sünde wegzulassen. Mit der Zeit pendelt sich das wieder ein, dass das keinen Unterschied mehr für mich macht, ob ich sündige. Ich nehme das Problem der Sünde irgendwann nicht mehr ernst. Und das war auch ein Problem der Hebräer. Denn das Versprechen der Sünde ist ja, hier ist Glück einfach und problemlos und sehr, sehr direkt zu bekommen. Bei Gott muss ich ganz lange warten, Sünde kann ich mir direkt nehmen und das Glück ist sofort da. Die Tatsache, dass Jesus für mich gestorben ist, dass ich für irgendwann mal bei ihm sein werde, ist einfach viel zu wenig offensichtlich, als dass ich mich heute gegen Sünde entschließen würde. Dass ich mich deswegen nicht auf Sünde einlassen würde, zumindest langfristig nicht. Wieder, auf die lange Dauer frage ich mich irgendwann, warum sollte ich eigentlich nicht so handeln? Ich will das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen, das vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich ist, über das wir vielleicht ein bisschen weniger nachdenken. Sowohl Jesus als auch die Apostel sprechen oft von einer Sünde, die wir fast schon als Tugend oder als gute Eigenschaft wahrnehmen, zumindest unterbewusst, nämlich Zorn oder Wut. Jesus und die Apostel sprechen relativ häufig darüber, aber sich über alles aufzuregen, auf die Politik, auf meine Familie oder meine Arbeitskollegen wütend zu sein, ist für viele Christen irgendwie komplett normal geworden. Das trifft wahrscheinlich nicht auf jeden zu, zumindest hoffen wir das. Und ein Beispiel, an dem das für mich deutlich geworden ist, ist folgende Situation. Ich bin relativ viel mit dem Fahrrad unterwegs. Da fahre ich auch zwischendurch mal über Landstraßen, wo da nicht so viel Abstand zu den Autos ist. Und dann kommt es vor, dass ein Auto sehr, sehr knapp an mir vorbeifährt und einfach keinen Abstand hält. Und in diesem Moment werde ich so wütend. Ich denke mir so, Alter, wenn du schon so knapp an mir vorbeifährst, dann überfahr mich doch gleich. Und das ist tatsächlich ein Satz, den ich mal in dieser Situation ausgesprochen habe. Glücklicherweise hat der Autofahrer mich nicht hören können. Wenn mir in diesem Moment jemand sagen würde, hey John, als Christen sind wir dazu berufen, sanftmütig zu sein. Wir sollen geduldig sein. Wir sollen denen vergeben, die sich uns gegenüber falsch verhalten. Würde ich ihm wahrscheinlich sagen, weißt du was, sei leise. Behalt's für dich, ich will deine Predigt nicht. Und klar werden wir alle mal wütend, mal zu Recht und mal zu Unrecht. Das Problem ist, ich kann die Einstellung entwickeln, es ist okay, dass meine grundsätzliche Reaktion auf Schwierigkeiten Wut ist. Ich lese die Nachrichten, ich rege mich über die Politiker auf. Mir kommt jemand krumm und ich rege mich über ihn auf. Und irgendwann denken wir, ja, das ist eigentlich fast richtig, weil es ist ja mein Recht. Mir wurde ja wirklich Unrecht getan. Und ich nehme überhaupt nicht ernst, was Jesus darüber sagt, was die Apostel darüber sagen. Und das wirkt vielleicht banal. Aber wo sonst geschieht Heiligung als in den ganz gewöhnlichen Begegnungen in meinem Alltag? Wo sonst ist Heiligung wichtig? Und das wird an vielen anderen Beispielen sichtbar. Schaue ich mir vielleicht gewaltverherrlichende Filme an und denke, das ist in Ordnung. Ich schaue mir Filme an, die eine grundsätzlich andere Sexualethik vermitteln, als Jesus sie hat. Und ich mache das halt, obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist. Und mein ganzes Argument, warum ich das trotzdem mache, ist, naja, ich will das halt. Ich glaube, tiefer geht das Argument da auch gar nicht. Mache ich es mir zur Angewohnheit, über andere schlecht zu reden oder ganz einfach nur zu lästern? Beschönige ich die Zahl in meinem Steuerausgleich? Schaue ich auf Nichtchristen herab, die ja weniger gut sind als ich? Das sind alles Beispiele und es gibt natürlich viel, viel mehr Beispiele, die zeigen, wie wir mit der Zeit einen sehr unaufgeregten Umgang gegenüber Sünde entwickeln können. Dabei sollen wir als Christen in einem Zustand zunehmender Heiligung leben. Über die Jahrzehnte soll immer sichtbarer werden, dass unser Charakter, unsere Einstellung und damit auch unser Verhalten von Jesus verändert werden. Wir werden zu anderen Menschen über diese lange Zeit unseres Lebens. Aber wie die Hebräer können wir in einen Zustand kommen, in dem Sünde irgendwie, ja, zur Normalität wird. Über die Jahrzehnte wird Sünde zum Standard, tiefgreifende Veränderung ist eher die Ausnahme. Das ist nicht schön, aber ganz ehrlich, auch kein Grund zur Besorgnis, oder? Doch, sagt der Hebräerbrief, wir nehmen unsere Sünde nicht ernst genug. Wir sehen also, eine wirkliche Herausforderung für uns Christen ist, über die lange Zeit unseres Lebens fokussiert auf Jesus zu bleiben, fokussiert den Weg zu gehen, den er mit uns gehen will. Einerseits in den langwierigen Schwierigkeiten nicht die Zuversicht zu verlieren und andererseits in der überzeugten Einstellung gegenüber Sünde in der Heiligung zu wachsen. Die Realität ist eher häufig Resignation, Stillstand, irgendwo so eine stille Hoffnungslosigkeit gegenüber dem, was Jesus uns eigentlich verspricht. Und das weiß der Autor des Hebräerbriefs. Er weiß, es ist schwierig, diesen Weg zu gehen und dran zu bleiben. Und deswegen zeigt er auf, wie wir damit umgehen. Ich lese den Vers 15 noch einmal. Da steht, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der Autor sagt in diesem Vers erstmal nichts darüber, was wir tun müssen. Es gibt keine Aufforderung, wenn du sündigst, dann geh diesen und diesen radikalen Schritt, um das zu beenden. Erstmal müssen wir nur etwas verstehen. Er ruft uns dazu auf, uns in Erinnerung zu rufen, wer Jesus ist. Das ist der erste Schritt, diesem Problem entgegenzutreten. Das heißt, anscheinend ist die Lösung zuerst einmal nichts, was wir tun müssen, sondern etwas, was wir über Jesus verstehen sollen. Was meine ich damit? Wir lesen, in Jesus haben wir einen Hohenpriester, der uns in unserer Schwachheit versteht. Wir können auch sagen, Jesus hat Mitleid mit unserer Schwachheit. So übersetzt es die Elberfelder Übersetzung. Wir haben ja gerade eben festgestellt, unsere Umstände machen unser Leben manchmal so schwierig, dass es für uns einfach nicht mehr möglich ist, in dieser Zuversicht zu Jesus durchzuhalten, dauerhaft, über die Jahre hinweg. Und das ist genau das, was der Autor hier mit Schwäche meint. Er sagt uns einfach, ja natürlich schaffst du das nicht, du bist schwach, du bist unfähig, du bist hilflos, natürlich hältst du nicht durch. Dieser Ausdruck für Schwäche meint in der Bibel unsere Unfähigkeit, mit all den Herausforderungen unseres Lebens richtig und produktiv umgehen zu können. Und das umfasst einerseits die ganzen unterschiedlichen Schwierigkeiten, die ich vorhin angesprochen habe. Krankheiten, Familienkrisen, Einsamkeiten, ja ein Temperament, mit dem wir, das uns ständig runterzieht. All das ist Teil unserer Schwachheit. Es umfasst aber auch unsere Unfähigkeit, selbst als Christen den richtigen Umgang mit Sünde zu finden. Wir können Schwachheit auch als Hilflosigkeit beschreiben. Und ich finde, Hilflosigkeit ist doch so ziemlich der Zustand, der beschreibt, wie wir sind, oder? Wie oft sind wir einfach nur überfordert mit den Herausforderungen, die einfach uns in unserem alltäglichen Leben begegnen? Wie viele von uns haben sich mit der Tatsache abgefunden, dass gravierende Sünde in ihrem Leben ist? Wir sind hilflos gegenüber diesen Sachen. Und das ist so lange eine hoffnungslose Aussicht, bis wir verstehen, wer Jesus ist, sagt uns dieser Vers. Wir lesen, Jesus hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Man kann es sogar so formulieren, wenn wir leiden, leidet Jesus auch. Jesus ist mit uns betroffen, wenn wir von unserer Sünde betroffen sind. Jesus fühlt unsere Einsamkeit nicht, weil er einsam ist, sondern weil wir einsam sind. Er steigt einfach in unser Empfinden mit ein. Jesus steigt auch jetzt leise in unser Leid mit ein. Nicht, weil unsere Lage wirklich aussichtslos ist, einfach weil wir sie für aussichtslos halten. Das reicht für Jesus, um Mitgefühl mit uns zu haben. Einfach, weil es für diesen Moment für uns so schwierig ist. Und all das zeigt, dass unsere Schwäche nicht das eigentliche Problem ist. Das Problem ist, dass wir glauben, mit unserer Schwäche allein zu sein. Denn es sieht doch irgendwie sehr oft so aus, oder? Ich meine, was sagt Vers 14? Jesus ist irgendwo im Himmel, wir sind hier auf der Erde. So, wir sind schon irgendwie allein. Wir haben Jesus nicht mehr so vor Augen wie damals. Hier spielen sich irgendwie unsere Probleme ab und Jesus ist zumindest nach unserem Empfinden weit entfernt. Und weil der Autor das versteht, weil er versteht, ja, irgendwie ist das relativ aussichtslos, wenn wir das Gefühl haben, Jesus ist nicht da, führt uns jetzt vor Augen, ja, Jesus ist im Himmel, aber Jesus ist im Himmel genau der gleiche, der damals auf der Erde gewesen ist. Also Jesus genau der gleiche, der in den Evangelien beschrieben wird. Und dieser Jesus, der auf der Erde gewesen ist, hat genauso gelitten wie wir. Hatte genauso mit Herausforderungen zu kämpfen wie Jesus, obwohl er Gott war, wurde jeden Tag oder sehr oft von der Sünde versucht, die wir jeden Tag begehen. Das zeigt uns der Hebräerbrief auf. Aber im Gegensatz zu uns hat Jesus jede Versuchung durchgestanden. Und C.S. Lewis beschreibt das ganz passend. Er sagt, natürlich hält Jesus das alles durch, er ist ja Gott. Er beschreibt das so, wenn es windig ist, ist es sehr, sehr viel schwieriger aufzustehen, als liegen zu bleiben. Also durch die Versuchung, jedes Mal bis zum Ende durchzugehen, ist sehr, sehr viel schwieriger, als jedes Mal nach 5 Minuten einfach zu sagen, alles klar, ich gehe auf die Sünde ein. Jesus musste durch jede Versuchung durch und hat deswegen viel, viel stärker an den Versuchungen gelitten, an denen wir auch leiden. Der Autor führt uns hier an das Herz von Jesus heran, an das, was Jesus im Innersten ausmacht, was sein tiefster Charakter ist. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Jesus jetzt immer noch der Jesus ist, der auf der Erde gewesen ist. Und deswegen ist es sehr hilfreich, die Evangelien mit dem Ziel zu lesen, einfach zu sehen, okay, wie sehe ich, dass Jesus dort in den Evangelien so ist? Wie hat er denn auf der Erde gelebt? Und dann stellen wir fest, der Autor denkt sich das Mitleid von Jesus nicht einfach aus. Das passt ihm nicht einfach nur ins Argument. Das Mitleid von Jesus ist im Kern der Evangelien drin. Wir müssen die Evangelien aufmerksam lesen und dann sehen wir, die ganze Zeit leidet Jesus mit dem Leid der Menschen mit. Und ich glaube, in keinem Evangelium merken wir das so stark wie im Markus-Evangelium. Markus hat ja bekanntlich das kürzeste Evangelium geschrieben und es ist sehr, sehr knapp gehalten. Und er schreibt wenig darüber, was Jesus lehrt und schreibt sehr, sehr viel darüber, was Jesus tut. Sein Fokus liegt auf dem, was Jesus macht, wie er handelt, wie er Menschen begegnet. Und nach fast allem, was Jesus tut, beschreibt Markus mit einem kurzen Satz, wie die Menschen auf ihn reagieren. Dann lesen wir meistens so einen Satz nach irgendeiner Begebenheit von Jesus und die Jünger waren voller Furcht. Oder die Menge staunte sehr über Jesus. Knapp 30 Mal lesen wir von so einer Reaktion von Menschen auf Jesus. Und wie reagiert Jesus auf die Furcht oder das Staunen oder das Nachdenken der Menschen? Gar nicht. Also wir lesen einfach nur, die Menge staunte und Jesus macht nichts dazu. Es kommt einem fast vor, als wäre das Jesus egal, wie sehr ich über ihn staune, wie sehr ich Furcht vor ihm habe oder sowas. Zumindest in Evangelien wirkt es so. Das interessiert ihn irgendwie nicht. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Nur 6 Mal erfahren wir, was Jesus denkt. 2 Mal ist er sauer darüber, dass seine Jünger ihn nicht glauben. Und 4 Mal lesen wir, wie Menschen zu Jesus hinkommen. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Sie sind todkrank, sie sind in einer schwierigen Situation und sie sagen, Jesus, kannst du mir helfen? Und dann lesen wir jedes Mal dasselbe und Jesus war voller Mitleid für sie. Und das Wort, das da verwendet wird, ist ein Begriff dafür, wie sich die Gedärme in einem umdrehen. Das ist der Ausdruck, der für Mitleid da verwendet wird. Das zeigt uns doch, wie Jesus ist. Wenn jemand mit seinem Leid zu ihm kommt und glaubt, Jesus, du kannst mir helfen, dann bewegt das Jesus so sehr, dass er sofort sagt, ja, natürlich will ich dir helfen. Das zeigt uns der Hebräerbrief hier mit diesem kurzen Satz auf, das, was wir durch die Evangelien hinweg die ganze Zeit sehen. Jesus ist im Kern voller Mitleid, voller Liebe zu uns, die wir als Menschen irgendwie mit unserem Leben nicht klarkommen. Es packt ihn im Innersten seines Wesens. Wenn wir verstehen, wie Jesus wirklich ist, dass ihn gar nicht interessiert, wie gut wir unser Leben auf die Reihe bekommen, dass wir einfach nur mit der Katastrophe, die unser Leben manchmal ist, zu ihm kommen müssen, dann hört unser Leben auf einmal auf, aussichtslos zu sein. Dieser Vers soll uns alle Zweifel nehmen, dass wir nicht zu Jesus kommen sollten mit dem, was uns bewegt. Denn genau dieser Jesus, der so mitfühlend auf die Menschen um sich herum eingegangen ist, als er auf der Erde gelebt hat, ist noch genau der gleiche Jesus, der jetzt im Himmel uns hört, wenn wir beten. Genauso mitfühlend, genauso bereit zu helfen. Und erst wenn wir das verstanden haben, wenn wir wissen, wie liebe- und verständnisvoll Jesus ist, jetzt können wir zu Vers 16 übergehen. Und ich will auch den Vers noch einmal lesen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wenn Jesus tatsächlich jetzt noch so ist, wie er in den Evangelien beschrieben wird, wie wir in den Evangelien sehen, wenn er auch jetzt so ist, wenn ich in aussichtslosen Situationen bin, dann erst kann ich mit der richtigen Einstellung zu ihm kommen und beten. Ohne diese Einstellung werde ich niemals die Hoffnung haben, dass Jesus mir tatsächlich helfen wird, dass er Gebet hören will. Und die Einladung, die wir hier lesen, ist: Lasst uns vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und das ist die Antwort auf unsere Frage: Wie können wir über die lange Zeit unseres Lebens nah bei Gott bleiben, fokussiert auf Gott bleiben? Und die Antwort ist: Wir können über die lange Zeit unseres Lebens fokussiert auf Jesus sein, indem wir zu ihm kommen, indem wir voller Vertrauen zu ihm kommen und sagen: Jesus, das sind meine Probleme, damit komme ich nicht klar, hilf mir. Die Lösung ist also nicht, unsere Schwäche irgendwie loszuwerden, irgendwie so stark im Glauben zu werden, dass wir Jesus nicht mehr brauchen. Die Lösung ist, so schlau zu sein, zu verstehen, wir werden Jesus unser ganzes Leben lang brauchen, bis zum Ende. Wir setzen unser komplettes Vertrauen darauf, dass Jesus uns hilft, wenn wir ihn bitten. Und dann leben wir unser ganzes Leben lang in dieser Erwartung. Wir beten und hoffen darauf, dass Gott uns hilft. Jesus hilft dir durch die Herausforderungen, die du jetzt hast. Jesus wird dir durch die Herausforderungen helfen, die du in der Zukunft liegen. Er wird dich langfristig von Sünde freimachen, von vielen Sünden. Natürlich bis zum Ende unseres Lebens sündigen wir, aber wir werden in einem Prozess zunehmender Heiligung stehen. Er wird uns verändern. Unsere Hilflosigkeit, vertrauensvoll zu Jesus zu bringen, ist unser bestes Gebet. Bete. Das ist die Lösung für unsere Probleme. Der Hebräerbrief sieht ein Potenzial im Gebet, das uns wahrscheinlich entgeht, nämlich Folgendes: Wenn wir beten, handelt Gott. Wenn wir nicht beten, handelt Gott nicht. Das ist natürlich erstmal eine Übertreibung und auch eine Verallgemeinerung. Das sehen wir allein schon dadurch, dass Gott auch oft handelt, wenn wir nicht beten. Dass er auf uns eingeht, selbst wenn wir nicht auf die Idee kommen, ihn zu fragen. Aber schauen wir mal, was der Vers hier sagt. Hier steht: Wir wollen zum Thron der Gnade treten. Warum? Damit wir Hilfe bekommen. Wir bekommen Hilfe von Gott, wenn wir beten. Das Mitleid von Jesus wird zur Hilfe von Jesus, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Vorher nicht. Wie die Kranken in den Evangelien nur geheilt wurden, wenn sie Jesus gefragt haben, werden auch unsere Gebete nur, oder wird auch uns nur geholfen, wenn wir danach fragen. Das ist die Grundregel. Das ist das, wovon wir ausgehen sollten. Das ist die Behauptung von Vers 16. Und die Hilfe von Jesus ist so umfangreich, dass sie uns durch unser ganzes Leben hindurchtragen kann, die ganze Zeit helfen kann, fokussiert auf ihn zu leben. Und deswegen steht ja auch, dass wir voller Zuversicht zu Gott kommen können. Und dieses Wort meint ohne Umschweife, ohne großartig drüber nachzudenken. Einfach, es muss das Natürlichste von der Welt für uns sein. Und es gibt ja dieses Lied: Mutig komme ich vor den Thron. Und ich vermute mal, dass mit Mut hier Zuversicht gemeint ist. Und das ist auch, in dieser Aussage steckt auch sehr viel Wahrheit. Aber dieser Vers zeigt uns, wir brauchen keinen Mut, um zu Gott zu kommen. Weil Jesus so mitleidig mit uns ist, weil er so mit uns mitfühlt, müssen wir uns nicht erst den Mut sammeln, zu Gott zu kommen. Er nimmt uns ganz genauso auf, wie wir zu ihm kommen, hört uns ganz genauso zu, wie wir zu ihm beten. Weil wir wissen, wie Jesus ist, dass er uns immer versteht, beten wir ganz offen. Wir gehen fest davon aus, Jesus will uns helfen und ich kann ihm ganz einfach sagen, was ich von ihm will. Fertig. Aber da denken wir uns doch, das stimmt doch gar nicht. Wie oft habe ich gebetet und gar nichts ist passiert? Wie oft brauchte ich Gottes Hilfe und er hat nicht geholfen, obwohl ich ihn darum gebeten habe, obwohl ich gesagt habe, Jesus, jetzt musst du helfen und es ist nichts passiert. Sowas zu behaupten, ist doch irgendwie falsch, oder so eine Hoffnung auf Gebet zu machen, die dann gar nicht wirkt. Das ist doch irgendwie sogar gefährlich, daran kann man doch irgendwie in seinem Glauben scheitern. Und ich glaube, dass der Vers uns hilft, genau diese Spannung einzuordnen, dass wir manchmal beten und Gott handelt nicht so, wie wir das wollen. Er antwortet nicht sofort oder anders, als wir es wollen. Denn der Vers sagt nicht: Bitte um was du willst und du wirst es bekommen. Das ist nicht das, was der Vers sagt. Dieser Vers geht tiefer. Wozu uns dieser Vers einlädt, ist: Lebe im dauerhaften Bitten um Gottes Hilfe und vertraue darauf, dass das, was er tut, immer richtig ist. Auch wenn er dein Gebet nicht oder noch nicht erhört. Das ist das, was uns dieser Vers anbietet. Wie komme ich darauf? Zuerst einmal müssen wir schauen, was damit gemeint ist, dass wir vor den Thron der Gnade kommen sollen. Das Verb, das hier verwendet wird, steht in einer Zeitform, die ausdrückt, dass man eine Sache immer und immer und immer und immer wieder wiederholt, ohne aufzuhören. Das heißt, wir sollen oft und in regelmäßigen Abständen zu Gott kommen und beten. Das soll sowas wie eine Grundeinstellung für uns sein. Beten soll für uns alltäglich werden. Das heißt dann aber auch, ich bete nicht nur einmal und werde direkt erhört, nein, ich lebe einfach in einem Zustand des Gebets und gehe davon aus, dass Gott mir grundsätzlich hilft, dass er grundsätzlich mein Gebet hört und erhört. Und es kann sein, dass ich für ein Anliegen sehr, sehr lange beten muss und es kommt erst einmal gar nichts. Und ich muss dann im Gebet durchhalten, bis das Gebet beantwortet wird. Ich bete so lange, bis Gott die eine oder die andere Antwort gibt. Und vorher höre ich mit dem Beten nicht auf. Denn schaut mal, was hier steht. Wir kommen zu Gott, um die Hilfe zur richtigen Zeit zu bekommen. Und das zeigt uns, wann der richtige Zeitpunkt für die Hilfe ist, legen nicht wir fest, sondern Gott. Und wenn ich sage, ich habe dafür gebetet und Gott hat nicht geantwortet, dann hat er vielleicht noch nicht geantwortet. Vielleicht hätte ich noch weiter beten sollen und dann hätte Gott geantwortet. Und diese Unsicherheit macht Gebet für uns, glaube ich, unglaublich schwierig, weil wir irgendwie nicht wissen, okay, wie wird Gott auf mein Gebet reagieren? Denn auch wenn wir beten, bleibt Gott uns gegenüber immer noch frei. Ja, natürlich, Gott will Gebete hören, aber wir können Gott nicht kontrollieren. Er steht uns nicht einfach zur Verfügung. Und wenn wir, werde die Verse jetzt nicht lesen, aber wenn wir die Verse 7 und 8 im fünften Kapitel lesen, dann sehen wir, selbst das hat Jesus erlebt. Da steht, dass Jesus ja mit Tränen und Schreien vor Gott gebetet hat, dass er ihn vor dem Tod erlösen wird. Und dann steht da, und er ist erhört worden. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann ist denn dieses Gebet von Jesus erhört worden? Ich meine, was der Hebräerbrief sagt, ist, als Jesus im Garten Gethsemane gewesen ist, hat er darum gebeten, erhört vom Tod befreit zu werden. Und dann steht er, wurde er erhört. Wann ist das passiert? Als Jesus gefangen genommen wurde? Als er ausgepeitscht wurde? Als er unter dem Kreuz zusammengebrochen ist? Als er am Kreuz hängt und stirbt? Wann wird Jesus von dem Tod befreit? Erst als er durch den Tod durchgegangen ist. Und das zeigt uns, dass Jesus selbst erlebt hat, wie es sein kann, wenn er um etwas bittet und Gott sagt Nein. Aber wie wichtig ist es, dass Gott auf dieses Gebet nicht eingeht, dass er Jesus nicht erhört und dass Jesus tatsächlich bis ans Kreuz geht und stirbt. Und ich glaube, das zeigt uns, auch darin versteht Jesus uns. Manchmal ist es wichtig, auch wenn wir es nicht verstehen, dass wir durch das Leid durchgehen, dass wir durch die Situation durchgehen und Gott sagt einfach Nein. Vielleicht ist es wichtig, dass wir das erleben. Wir können Gott nicht kontrollieren und deswegen müssen wir voller Vertrauen darauf leben, dass die Antwort, die er uns gibt, gut ist, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und deswegen müssen wir wissen, dass Jesus gut ist, dass er wirklich mitfühlt. Wenn wir das nicht vor Augen haben, wie sollen wir dann damit umgehen, dass Gott einfach mal Gebeten nicht erhört? Dass die Zeit, wo wir sagen, Jesus, du musst jetzt antworten, und das ist völlig komplett zu spät, dass Gott dann nicht eingreift, dann müssen wir sehen, Jesus ist auch da mitfühlen. Wenn wir das nicht vor Augen haben, wie sollen wir im Beten durchhalten? Jesus ist immer noch genauso, wie er als Mensch gewesen ist, und wir müssen ihm bedingungslos vertrauen. Das ist das Angebot, das uns diese Verse machen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Wie beten wir also? Ich würde sagen, wir fangen damit an, die Evangelien zu lesen, bevor wir anfangen zu beten. Wenn wir zuerst verstehen müssen, wie Jesus mit uns mitfühlt, wie er auf der Erde gewesen ist, dann müssen wir doch irgendwie vor Augen haben, wie Jesus gewesen ist. Und das tun wir, indem wir uns einfach die Evangelien dauerhaft vor Augen halten. Die ganze Zeit ja sozusagen, dass es die Luft wird, die wir atmen. Wir sind so tief in den Evangelien verwurzelt, dass wir, wenn wir ins Gebet gehen, sehen, das ist Jesus. Der Jesus, den ich in den Evangelien sehe, ist noch derselbe Jesus, zu dem ich jetzt bete. Und das ist natürlich keine Pflicht. Wir müssen nicht erst die Evangelien lesen, bevor wir anfangen zu beten. Aber ich finde, das ist einfach ein sehr naheliegender Schritt. Wenn wir Jesus verstehen wollen, lesen wir die Evangelien. Und das fließt sozusagen in unser Gebet mit über. Das Wissen, das wir aus den Evangelien über Jesus haben. Und dann können wir natürlich auch noch die Briefe und das Alte Testament dazu nehmen. Denn dadurch steht mir vor Augen, wie Jesus wirklich ist. Dann bete ich auch mit dem Bewusstsein, ja, Jesus, du hast auch mit mir Mitleid. So wie du mit den Kranken in den Evangelien damals Mitleid hattest, so hast du auch mit mir Mitleid. Und dann gehen wir jeden Tag, vielleicht morgens oder abends, vielleicht auch mittags, gehen wir einfach immer und immer und immer wieder ins Gebet. Das ist sowas wie, ja, eine freiwillige Pflicht, die wir eingehen. Dass wir einfach regelmäßig beten, dass wir niemals davon abweichen. Und wir sagen Gott ganz einfach, was wir von ihm wollen. Wir bitten ihn. Wir sagen in Jesus, hier fühle ich mich hilflos, hier habe ich das Gefühl, ich komme vom Weg ab, hier komme ich mit meiner Sünde nicht klar, ich komme mit meiner Wut nicht klar, das zerstört meine Familie, meine Beziehung, hilf mir. Und wir beten so lange, bis wir merken, Jesus antwortet. Und das machen wir für den Rest unseres Lebens, bis wir sterben. Wir hören niemals damit auf. Wir müssen lernen, überhaupt erst vor Gott regelmäßig aufzutauchen. Und wir müssen lernen, im Gebet auszuhalten und zu warten. Bruder Lorenz formuliert das so, wir dürfen es nicht eiliger haben als die Gnade. Wir müssen darauf warten, wann Gott festlegt, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich handle. Und wenn wir lernen, im Gebet auf Gott zu warten, einfach nur im Gebet auszuhalten, lernen wir Gott erst wirklich kennen. Wenn wir merken, über die lange Zeit, wo ich gebetet habe, Gott hält dieses Versprechen, das er gibt, Gott hält das Vertrauen, das ich ihm gebe, dann lernen wir Gott kennen, dann merken wir, wie er wirklich ist. Dann wird auf einmal der Jesus aus den Evangelien, der ja irgendwie noch ein theoretisches Wissen ist, zu praktischem Wissen. Ich weiß, wer Jesus ist. Denn auf einmal fängt Gott an zu antworten. Nicht einfach nur, indem wir erleben, dass er Gebete hört, auch das. Wir erleben auf einmal ganz praktisch, dass Gott da ist. Es wird zu einer Gewissheit, die in unserem Leben ist. Dass man ja Gott wirklich kennen kann. Am Ende zeigt uns der Hebräerbrief, dass Christsein ohne Christus nicht geht. Wir müssen jeden Tag bei Christus sein, um Christen zu sein. Und das kann uns kein Podcast, keine Predigt, kein Hauskreis geben. Nein, ich muss selber immer wieder zu Gott kommen. Das, was ich mit der Gegenwart Gottes verloren habe, finde ich nur in der Gegenwart Gottes wieder. Am Ende müssen wir selbst mit Gott reden und darauf warten, wie er antwortet. Wir müssen zum Thron der Gnade kommen, um Gottes Erbarmen und Hilfe zur richtigen Zeit zu erfahren. Ich fasse zusammen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, wie bleibe ich auf die lange Sicht meines Lebens fokussiert auf Jesus? Und diese Frage ist wichtig, weil wir alle mit Problemen konfrontiert sind, die irgendwie sehr viel offensichtlicher sind, als dass Jesus bei uns ist, dass er uns hilft. Wir alle tendieren dahin, auf lange Sicht den Fokus zu verlieren, vielleicht einfach, weil wir Sünde in unserem Leben den Raum geben. Dass Jesus wirklich da ist, scheint einfach nicht wirklich real zu sein. Wie verhindern wir, dass unsere Schwachheit uns daran hindert, festzuhalten? Wir haben gesehen, dass Jesus genauso diese ganze Schwachheit erlebt hat, wie wir sie erleben. Und deswegen fühlt Jesus erstmal einfach mit uns mit. Und er will uns darin helfen. Aber wir müssen Jesus schon darum bitten. Wir müssen schon bei ihm sein, damit uns diese Hilfe zuteil wird. Wir müssen lernen, lange Zeit vor Jesus auszuhalten und sein Wirken, sein Handeln und Reden zu erfahren. Aber er verspricht, dass er handeln wird, dass die Hilfe rechtzeitig kommt. Und so halten wir unser ganzes Leben über fest, indem wir an Jesus festhalten. Amen.